Ich sehe das ein bisschen anders. Also okay. Es gibt ja Versicherer, die machen keine persönliche Betreuung unter einer Million Prämie.
Ja.
Ja, bei uns ist das so, bei kriegt jeder einen persönlichen Betreuer, wenn er 50.000 und mehr Prämie hat.
Ja.
Und halt, sag ich mal, mit uns so einen gewissen Wachstumscase aufmacht.
Ja.
Also ich meine, jeder, der, und aber auch die da drunter sind, wo ich sage, das sind Wachstumsmakler oder junge Makler. Warum sollen wir die nicht persönlich betreuen? Wenn die gerade so auf einem Entwicklungspfad sind, kriegen die auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit. Und das ist für mich dann auch der Differenzierungsmoment.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler und Vermittler Podcast. Ich bin der Thorsten und bei mir sitzt heute Bernd Einmold. Bernd ist CSO bei der neuen Helvetia und hat mir heute Rat und Tat sozusagen und Frage und Antwort gestanden hier. Wir haben ein wirklich gutes Gespräch hier miteinander verbracht. Wir haben ganz spitz auf die Themen, Produktthemen geguckt, auf die Betreuungskonzepte. Wir haben auch relativ weit rausgezoomt auf den Markt und es lohnt sich auf jeden Fall, da dabei zu bleiben. Und das empfehle ich dir jetzt und wünsche dir viel Spaß dabei. Los geht's. Jo, Bernd, moin. Schön, dass wir da sind und hier sprechen können.
Ja, grüß dich, Thorsten.
Lass uns mal für die Zuhörer damit starten, wie dein Karriereweg in der Branche begonnen hat, wie bist du in die Branche gestartet? Da gibt es immer ganz, ganz wilde Geschichten teilweise und ich bin gespannt, wie es bei dir war.
Ja, wird auch eine wilde Geschichte, aber es ist eine Geschichte des Versicherungswesens, weil bei mir ist der rote Faden da. Ich habe im Endeffekt Versicherungswesen von der Pike auf gelernt.
Ja.
Ich habe meine Lehre bei der alten Victoria gemacht in Bayreuth.
Ah, okay. Ja.
Und das war aber nicht so, dass das von vornherein vorgezeichnet gewesen wäre. Bei mir in der Familie gab es niemanden, der überhaupt mit dem Versicherungswesen in Kontakt gekommen ist beruflich. Mhm. Und es war so, ich hatte beim Tennis einen Partner, der war beim Gerling. Ja. Und der hatte damals zu mir gesagt, Mensch, willst du nicht eine Lehre bei uns machen? Und dann habe ich direkt gesagt, nee, ich gehe BWL studieren.
Ja.
Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Meine Mama war damals zum Kaffeetrinken bei einer Schulfreundin und hat dann erzählt, ja, ich würde ja auch eine Versicherungslehre machen. Ja? Und und dann am nächsten Tag bekam ich dann den Anruf vom Ehemann von der Schulfreundin. Ja. Und dann haben die mich einmal durchgeknetet und tatsächlich. Und einmal kurz Brainwash und zack war ich bei der Victoria als Lehrling und da hat das Ganze dann angefangen. Ja, und dann,
Wie alt warst du? Klassischer, also Abiturient und dann?
Ja, Abi gemacht und dann tatsächlich noch bei der Bundeswehr gewesen und dann hinterher direkt die Lehre.
Also 19, 20, irgendwie so um den Dreh.
Das war 90.
Nee, 19 Jahre alt, genau.
Also war ich 20,
genau.
21 Jahre alt.
Ja.
Und dann nach einem Jahr angestellter Außendienst habe ich dann für mich festgehalten, ach, das kann es ja noch nicht gewesen sein und habe mich erkundigt, welche Studiengänge da sind in Deutschland und dann kam es nach Köln. Wir sind ja heute in Köln und da bin ich dann ab 93 an die Fachhochschule Köln gegangen und habe dann mein Studium am Fachbereich Versicherungswesen auch zu Ende gebracht, ein schönes Diplom Thema gehabt, war damals das Jahr 2000 Problem, ein Problem für die Versicherungswirtschaft. Ne?
Also oh ja,
das war dann, das war damals, hieß es ja, alles bleibt stehen, Riesenschäden, nichts ist passiert. So, aber es hat mir geholfen, einen sehr guten Abschluss zu machen und das war dann so die Eintrittskarte für Aon Jauch und Hübner. Mhm. Also Jauch und Hübner war ja damals der größte Versicherungsmakler in Deutschland und auf Grundlage dessen, was ich da im Studium fabriziert habe, haben die mich dann als Fachberater Haftpflicht eingestellt und als Haftpflichtspezialist gewesen. Das habe ich dann 7 Jahre gemacht und dann kam aber so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich den Außendienst.
Okay.
Und das habe ich dann, indem ich tatsächlich dann auch wieder nach Köln zurückgegangen bin, zu Willis und habe da als Kundenberater und Vertriebler angefangen. ging dann relativ schnell weiter. Dann bin ich Regionalleiter geworden und habe dann irgendwann auch das Platzierungsgeschäft übernommen, komplett. Ja, und nochmal kurzer Abstrich zu Aeon. Aber dann vor 7 Jahren kam dann der Ruf von der Basler.
Ja.
Und da habe ich dann als, als Bereichsleiter Maklervertrieb angefangen und habe dann vor 5 Jahren jetzt schon wieder dann den kompletten Bereich Nichtleben übernommen.
Ja.
Und darf mich als Vorstand BVS AG dann eben auch um den Vertrieb Nichtleben kümmern, der neuen Helvetia.
Ne? Ja,
also von Basler zu Baloise zu Helvetia.
Ja, ja. Aber die Vertrieb, also das ist ja Basler Vertriebsservice AG heißt sie, ne?
Ja.
Ja, genau. Der Name bleibt, oder?
Baloise Vertriebsservice AG,
oder da Baloise, müssen
wir uns noch was einfallen lassen.
Okay, ja, genau. Ja, okay. Genau. Nochmal ein Stück zurück. Du hast eben gesagt, irgendwann kam der Punkt, wo du in den Vertrieb wolltest. Mhm. Warum? Was hat dich am Vertrieb so begeistert damals?
Ja, also ich bin kein, ich wusste relativ schnell, ich bin kein Bedingungsschreiber und ich bin kein Klausel-Schubser. Ja? So, und was mir immer Spaß gemacht hat, auch schon als Spezialist, draußen zu sein, mit Menschen zusammen zu sein, wirklich auch den Puls zu fühlen und zu sehen, wo sind die Bedürfnisse, Risiken erfassen und wo machst du das besser als Kundenberater und Vertriebler.
Ja.
Und das war dann tatsächlich so zwischen 2005 und 2008, das war wie Goldgräberstimmung. Ja? Also wie wir dann hier so bei Willis, wie ich bei Willis angefangen hatte, das war wie Goldgräberstimmung. Ne? Also wir haben wirklich tolle Mandate geschossen, hatten damals eine komplett neue Aufstellung und haben dann tatsächlich einfach richtig viel Spaß im Vertrieb gehabt. Ja? Und das war halt dann die Basis dessen, was da alles dann hinterher kam. Ja? Weil ich bin schon überzeugt, am Ende des Tages solltest du wissen, wovon du sprichst. Wenn du halt dann, sag ich mal, mit Vertriebspartnern sprichst oder aber auch mit Kunden, die müssen schon so diesen Touch and Feel haben, dass du nicht nur ein Berater bist, ne? So von irgendwo her und ich habe eine Idee, wie es sein könnte, sondern wenn ich über Dinge rede, dann habe ich die selber erlebt.
Ja.
Und am meisten haben die immer bei mir geflucht, wenn ich gebucht habe. Deswegen war das auch ganz gut, dass ich dann irgendwann nicht mehr buchen musste.
Ja, okay. Jetzt haben wir, genau, du hast eben schon gesagt, nicht leben. Mhm. Ist eine Begrifflichkeit, die man, glaube ich, nur aus dem Hause Baloise kennt. Also zumindest geht es mir so. Es sagt ja eigentlich schon, worum es geht. Es geht also um Sach.
Ja.
Also ihr beschreibt nicht, was es ist, sondern ihr sagt, was es nicht ist.
Ja, es ist eine internationale Begrifflichkeit. Ja. In den USA wird dann immer von Non-Life gesprochen.
Ja.
Ich habe immer dafür gekämpft, das Sach zu nennen. Ich hatte das dann bei Baloise geschafft.
Ja.
Und jetzt im neuen Konstrukt ist es halt wieder Nichtleben. Aber da habe ich ja dieses Mal gar nicht so groß gekämpft.
Ja.
Weil ich sage ja immer, nee, also wir sind ja nicht leben, sondern wir leben ganz schön und wir geben ganz schön Gas. Ne?
Ja,
also
ja.
Am Ende des Tages, wir sind sehr lebendig.
Ja, genau. Das sollte man sich nicht absprechen. Und ist spannend. Jetzt, wo du es sagst, heißt ja auch Non-Food und sonstige Dinge. Ja, okay, ist okay.
Aber Sachbereich ist tatsächlich wirklich alles, was rund um die Kernsparten ist. Von Haftpflicht über Sachtransport, TV, Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Unfall, Kfz.
Ja,
ja, also alles, was jeder braucht, wenn er im Geschäft ist, also als Firmenkunde, aber auch als Privatkunde, ist da drin.
Ja, was macht dir am meisten Spaß daran? Also welcher Produktbereich ist dein...
Ja, also früher hätte ich natürlich immer gesagt, es gibt nichts Besseres als Industriegeschäft.
Ja,
aber die letzten 7 Jahre bin ich tatsächlich geläutert worden. Ich finde privat auch sowas von wichtig und gut, wenn du das richtig machst, wenn du ein gutes Produkt in den Markt bringst, wenn du eine gute Abschlussstrecke hast. Also diese Mischung zwischen Firmenkunden und privat, das hat mein persönliches Berufsleben absolut bereichert. Ja, ich konnte ja, wie ich vor 7 Jahren bei Basler angekommen bin, ich wusste nicht, was ein Pool ist.
Und
ich wusste auch nicht, was ein Verbund ist. Du kriegst ja als Industriemakler überhaupt gar nicht mit, brauchst dich auch überhaupt gar nicht mit beschäftigen.
Ja. Ja klar, da gibt es die großen Häuser und...
Fertig.
Fertig, ja. Das stimmt. Wahnsinn. Mhm. Ja, aber genauso ist es ja in der Welt der Personen- oder Personengeschäft, Makler, sage ich jetzt mal, privat, die haben auch keine Vorstellung davon, was wirklich bei diesen großen Industriemaklern los ist. Ne? Das ist ja auch so eine ganze Welt, die dann von einer anderen Blickrichtung völlig out of their range ist, ja, sozusagen. Ne? Das ist schon eine ganz andere Welt. Also vielleicht kannst du mal einen kleinen Einblick geben. Du hast ja beide Welten jetzt intensiv kennengelernt. Also wo siehst du da die stärksten Unterschiede?
Ja, also am Ende des Tages, also ich rede ja immer von den drei Säulen.
Ja.
Also und das ist jetzt was ganz Besonderes auch bei Helvetia. Wir sind in allen drei Säulen richtig stark. Also das verteilt sich auch vom Umsatz fast gleich. Und am Ende des Tages ist es auch nicht zu trennen, weil ich bin für Durchlässigkeit. Also fangen wir mal mit dem Regionalmakler an. Das ist ja wirklich, das ist ja die Bandbreite des deutschen Versicherungswesens. Überall unterwegs, schöne Bestände, gute Profis, die unterwegs sind, einen schönen Bestand haben, aber halt keine Riesenunternehmen. Mhm. Ja, können aber auch wirklich trotzdem schöne kleine Mittelständler dabei sein. Ja. Und da muss man halt als Versicherer ganz klar wissen, die wollen eine persönliche Betreuung haben.
Ja.
Die kannst du nicht über E-Mail und immer mal vielleicht einen Zufallskontakt, kannst du die nicht betreuen. Also du musst ganz nah dran sein, du brauchst einen regionalen Vertrieb.
Ja.
Und bei den Pools und Verbünden, das ist die zweite Säule, da geht es darum, du brauchst eine sehr gute Anbindung, brauchst sehr gute Produkte, die dann ja vermarktet werden über die Plattform des Pools oder des Verbundes.
Ja.
Und bei dem Großmakler, ja, da ist natürlich der Fokus auf Kapazität. Ja, die haben die großen Industrierisiken, dann hast du halt auf jeden Fall Verträge, da sind dann teilweise 10 Versicherer drauf, jeder nimmt einen Proporz. Ja. Und wenn du da keine Kapazitäten gibst, kriegst du auch nicht das Geschäft. Und das ist eigentlich so der große Unterschied. Am Ende des Tages, jeder von diesen drei Säulen, die wollen alle einen persönlichen Ansprechpartner haben, die wollen auch Management-Attention haben, sie wollen erreichbar sein, also erreichbar beim Versicherer sein und umgekehrt, also keine irgendwie anonymen, sag ich mal, Wege. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was vereint. Ne? Aber dann musst du natürlich trotzdem ein anderes Betreuungskonzept dahinter stellen. Ja. Ne? Also jetzt ein Regionalmakler, der hat wahrscheinlich keine Lust, dass wir jeden Monat einmal vorbeikommen oder dass wir Platzierungscalls machen.
Ja.
Aber der will ordentlich informiert sein und wenn da was ist, was ihn beschäftigt und wenn er eine gute Platzierung hat, dann musst du mit reinstechen und dann musst du sehr kontinuierlich sein, oder? Ja. Siehst du wahrscheinlich auch.
Sehe ich
so,
genauso. Ja? Erzähl mal, diese Platzierungscalls, die hast du jetzt auch in unseren Vorgesprächen schon öfter mal erwähnt. Was läuft da ab? Wie läuft so ein Platzierungscall ab?
Ja, also das machst du insbesondere mit den Großmaklern. Also erstens mal bin ich für Vertrieb mit Plan. Mhm. Also du musst einen Plan machen, je Vertriebspartner, also vom Vertriebspartner aus denken, was braucht der?
Ja.
Also frag ihn doch einfach mal.
Ja,
frage ihn doch einfach mal, wie willst du es denn haben als Makler? Wie oft willst du, ne? Wie oft willst du jetzt in deiner neuen Tätigkeit von den Versicherern besucht werden?
Ja.
Ja? Und das ist halt dann die Frage, ja, okay, einmal gefragt, dann das Serviceprogramm dahinter gesetzt. Mhm. So, und jetzt gerade bei den Großmaklern, die haben ja Fachabteilungen. Ja. Ja? Also ich komme ja selber aus dem Haftpflichtbereich, ne? Ich habe Financial Lines gemacht, Rückruf und so weiter und so fort. Und da sprechen dann die Profis mit den Profis.
Ja.
Also du hast ja immer wieder, also das eine ist, der Bestand muss neu platziert werden und dann hast du natürlich auch die Neugeschäftsansätze. Und um das effektiv in den Markt zu bringen, hat natürlich der Makler auch Interesse, sag ich mal, einen Kontakt bei dem Versicherer zu haben. Dann machst du diese Platzierungscalls.
Ja,
und dann werden die Themen einmal durchgenudelt, einmal besprochen, einmal die Möglichkeiten aufgezeigt. Und neben der Thematik, dass du dann deine Vorgänge eben erledigt bekommst, hast du auch eine tolle Vernetzung.
Ja.
Und das ist auch die Grundvoraussetzung. Je größer das Haus, desto also mehr musst du natürlich die Vernetzung in alle Ebenen haben.
Ja.
Und der Platzierer, der hat trotzdem immer noch genug Freiheit heutzutage.
Okay, das heißt, Makler kommt, hat ein neues Risiko, und stellt euch das vor und sagt, pass mal auf, ich habe hier eins, wie viel würdet ihr davon in Deckung nehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also erstmal wird darüber gesprochen, was läuft im Moment im Bestand. Ja. Was müssen wir mit dem Risikomanagement, brauchen wir irgendwelche Risikoreports für irgendwelche Risiken? Also normalerweise machst du, also das wäre dann so der, was du jetzt sagst, das wäre so der individuelle Vorgang. Mhm. Dann machst du einfach, da rufst du an, machst einen kurzen Termin und dann sprichst du den durch. Aber ich denke eher so in Portfolien. Mhm. Und dann machst du den Portfolio-Call. Ne? Du sagst also, was haben wir im Renewal vor? Könnte ja auch sein, dass der Versicherer sagt, ich muss dieses Jahr anpassen. Mhm. Dann muss das der Makler rechtzeitig wissen. Und das war jetzt im Industriegeschäft die letzten 10 Jahre der Fall. Ja. Also in die letzten 10 Jahre ist ja jedes Jahr die Versicherungswirtschaft gekommen und hat gesagt, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr haben. Mhm. Das Ganze kommt jetzt so ein bisschen zum Erliegen nach 10 Jahren. Aber das musst du transparent klar machen und keine Überraschungsnummern fahren. Ja. Also ich als Makler, ich habe Versicherer immer nicht mehr genutzt am liebsten, die mich bis zum Schluss haben zappeln lassen und dann am Schluss mit ihren Forderungen kommen. Und die wussten ganz genau, der hat jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr. Und wenn du das nicht planvoll selber dann von deiner Seite her vorher angegangen bist, hast du echt ein Problem gehabt.
Ja das glaube ich. Ja. Wie viel Anteil macht jetzt dieses Industriethema heute in deiner Tätigkeit aus?
Also genauso viel wie eben die Säule Großmakler. Ja, ne? Okay, also das ist halt im Endeffekt, also wenn wir es um die Ausschließlichkeit erweitern, ne, hast du jeweils... sag mal Viertel, ne?
Bist du also Großmakler,
Pulsverbünde,
Regionalmakler,
AO. Okay. Ja. Genau. Und das würde ich mal sagen, ist dann Proports entsprechend, ja. Ja, natürlich haben wir dann auch entsprechende Management-Meetings, aber das machen wir mit allen großen Accounts. Und das Schöne ist jetzt, durch den Zusammengang von Helvetia und Baloise hat sich die Plattform tatsächlich verdoppelt. Ja, und wesentlich größere Konstrukte mit den Vertriebspartnern und da muss man natürlich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf gucken.
Ja. Guter Punkt, den du ansprichst. Mhm. Die Fusion ging ja relativ schnell. Mhm. Wann gingen die Gespräche los?
Naja, also die Gespräche, also von der Schweiz würde man jetzt sagen, das sind ja Generationengespräche gewesen.
Okay.
Es war ja immer wieder in der Presse, dass Helvetia und damals auch schon die Basler zusammengehen könnten.
Ja.
Ist dann immer wieder abmoderiert worden. Und jetzt kam aber so dieser strategische Moment, wo es in der Schweiz Sinn gemacht hat. Mhm. Aber auch für Deutschland Sinn gemacht hat. Ja, also wir waren ja beide Unternehmen, Helvetia Deutschland und Baloise Deutschland, waren ja in der Presse. Bei Helvetia Deutschland war es die Story, also Helvetia ist nicht mehr so geliebt vom Konzern. Mhm. Und bei Baloise war das so, dass Cevian als Investor drin war und der hat gesagt, ja, warum Baloise, konzentrier dich doch auf Schweizer aufs Schweizer Geschäft. Und die haben gesagt, ja, Deutschland kannst du dann in dem Zusammenhang verkaufen und die sind auch nicht erfolgreich genug. Was sie da komplett ausgeblendet haben, also erstens mal, Helvetia hat einen super Job gemacht die letzten Jahre und war wirklich jetzt wieder voll auf Spur. Mhm. Also wenn man die noch weiter gelassen hätte, die wären auch weiter auf Spur gewesen. Und Baloise hat den Markt outperformed die letzten 7 Jahre und war wirklich auf einem super Wachstumskurs. Also wir haben jetzt fast die Milliarde geknackt gehabt.
Mit der Sachsparte,
ja. Genau. Ja, und also jetzt kommen zwei Unternehmen zusammen und das ist kein Rettungscase, sondern am Ende des Tages kommen da zwei sehr gute Portfolien zusammen, die komplementär sind. Mhm. Und deswegen macht die Fusion auch absolut Sinn. Also auch in der Schweiz, also da ist natürlich jetzt der größte Allround-Versicherer entstanden in der Schweiz. Ja. Und Helvetia neu in Deutschland ist jetzt die größte Auslandseinheit.
Okay.
Also das ganze Thema, wir diskutieren jetzt mal über Sinnhaftigkeit, ist damit schlagartig vorbei. Und beide Unternehmen haben wirklich eine gute Bilanz inzwischen und können, sage ich mal, ohne Hauruck-Aktionen ganz normal nach vorne arbeiten. Ja? Ja. Und Fusion braucht das aber auch. Also wenn wir jetzt alles auch noch Hauruck hätten, dann würden viele andere Aspekte würden dann einfach zu kurz kommen.
Ja, okay, das heißt, ihr erstickt jetzt nicht in Fusionsthemen, sondern ihr habt auch Kapazität jetzt euch um neues Geschäft, um neue Anbindungen, neue oder generell überhaupt um eure Partner und Kunden auch zu kümmern.
Oh ja, das kann ich aber wirklich so sagen. Also das ist auch mein Aufruf. Wir wollen auf jeden Fall in Deutschland wachsen. Ja. Deutschland ist unser Wachstumscase. Mhm. Das Thema ist tatsächlich, dass meine Direktive an den Vertrieb, an den Maklervertrieb ist. Und wir haben jetzt da wirklich eine große Mannschaft aus Key Account Management und regionalen Vertrieb. Also auch die drei Säulen werden dann auch genauso auch im Vertrieb dargestellt. Die sollen nah beim Vertriebspartner sein. Ja. Ja? Und dort, wo jetzt jeweils ein Helvetia-Betreuer war und ein Baloise-Betreuer, die laufen im Moment als Tandem. Was nicht passieren darf, ist, dass der Vertriebspartner auf einmal sagt, der Regionalmakler, ja, wer ist denn jetzt für mich zuständig?
Ja.
Genau, und die sollen sich zusammen im Markt bewegen und solche Typen wie ich muss mich um Fusion kümmern, bin aber trotzdem noch genug draußen, wie du heute siehst. Aber der Vertrieb muss sich um die Vertriebspartner kümmern. Und ich möchte von niemandem hören, dass er etwas nicht machen kann, weil jetzt Fusion ist.
Ja.
Sondern er muss, sage ich mal, nah dran sein, er muss weiterhin den Plan haben. Und er muss zeigen, was wir wirklich schnell in den Markt gebracht haben. Also wir hatten ja jetzt auch schon den Verkaufsstart im Privatkundengeschäft. Also wir geben richtig Gas. Das mag zwar dann hier zwischendrin so ein bisschen schmerzen,
ja.
Aber je schneller wir mit dem Prozess zu Ende sind, also in der Vereinheitlichung und Zusammenführen unserer beiden Kulturen und auch der Gene, die dahinter sind, ja. Desto schneller sind wir eigentlich dann auch wirklich weiterhin komplett stabil unterwegs.
Ja. Ja? Verkaufsstart bedeutet, dass ihr schon auch komplett neue Tarifwelten aufgesetzt habt? Oder
wie muss man? Ja, also im Privatkundengeschäft war das so, dass also wir gehen auf das Kernsystem Guidewire. Das ist das neue Verwaltungssystem, dann auch Helvetia neu. Und da haben wir jetzt die Privatsparten, die Baloise bisher in den Markt gebracht hat. Das ist dann unsere Produktwelt im Privatkundengeschäft.
Ja.
Und das geht dann, also deswegen der Produktstart war jetzt im Mai. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt verkaufen wir nur noch eine Produktlinie im Privatkundengeschäft. Also unter der Marke Helvetia, aber dann halt trotzdem noch mit dem Baloise-Branding des Produktes. Okay. Und in den Firmenkundensparten fahren wir weiterhin parallel. Also beide Produkte, die da sind, da können auch die Vertriebspartner ganz klar entscheiden, ob sie links oder rechts gehen.
Okay.
Und da werden wir dann in die Vereinheitlichung gehen, sobald dann immer, sag ich mal, die nächste Sparte dann auf Guidewire kommt. Das ist jetzt zum Beispiel im September so, da kommt Haftpflicht und Transport. Nächstes Jahr kommt dann TV und Sachen. Gewerbe. Und dann gibt es ein Helvetia-Produkt. Und dann, da ist dann auch wirklich so dieses, das neue Helvetia-Gen dahinter.
Alles klar, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie stellt ihr euch das vor, diese zwei Markenstrategie unter einem Dach, eine Hauptmarke? Das kann ja auf Dauer eigentlich nicht funktionieren, oder?
Ja, es wird, also eigentlich der Makler wird ja relativ schnell sehen, welches das bessere Produkt ist und das kauft er dann. Ja, und es kann für den einen Fall sein, also das Wichtige ist, dass wir nicht doppelte Angebote rausgeben, also dass wir das schon gut kontrollen und dass wir sehen, dass wir da auch verlässlich in dem Markt sind. Also, also unterschiedliche Angebote aus Häusern kennen wir ja auch aus der Vergangenheit. Das wollen wir nicht machen.
Ja, okay. die Maklerbetreuung ist ja, also wie betreut ein Versicherer seine Makler, wo ich das Wort Betreuung immer schwierig finde, weil eine Betreuung ist ja irgendwie negativ behaftet, finde ich. Mhm. Es ist ja eher eine Unterstützung oder wie auch immer man das nennen will.
Sag ich gleich was.
Ja, gerne. Ja, genau. Mich würde interessieren, wie ihr euch für dieses Thema positionieren wollt, weil man ja wirklich von verschiedensten Versicherern verschiedenste Modelle sieht und hört, wo die Reise dahin gehen soll. Die einen bauen aus, die anderen ziehen zurück. Wo findet ihr euch da wieder?
ich würde es ja nicht Betreuung nennen, sondern es ist eine Partnerschaft.
Ja.
Es ist eine Partnerschaft. Ja, genau. Also das, da kommen ja zwei Profis zusammen.
Ja.
Da kommen zwei Profis zusammen und die überlegen sich, wie können wir am besten das ein oder andere Risiko zusammen zeichnen.
Ja.
Und am Ende des Tages muss es ja zum Vorteil vom Kunden sein.
Richtig.
Ja. Und also wir haben jetzt zwar eine doppelte Plattform, aber ich definiere uns trotzdem als mittelständischen Versicherer.
Ja.
Und wie unterscheidet sich denn so ein Mittelständler von dem Großen? Wo sind denn die Mehrwerte? Und ein klarer Mehrwert wird sein, dass wir persönlich vor Ort sind, dass wir investieren in die regionale Betreuung.
Ja.
Also wir haben jetzt dann im Regionalvertrieb haben wir 40 Personen im Feld.
Okay.
Und das hat dank der Tatsache, dass Helvetia Alt sehr stark im regionalen Vertrieb war.
Mhm.
Und wir da jetzt, sag ich mal, die Kapazitäten zusammenbringen können und jetzt den Markt zusammen bearbeiten.
Ja.
Ja, also wir gehen weiterhin in die Dezentralisierung und dort, sage ich mal, wo sag ich mal, das Geschäftsvolumen zu klein ist, um es direkt zu machen, haben wir auch eine Vertriebsunterstützung, große Vertriebsunterstützung aufgebaut mit circa 20 Personen. Schon, also wirklich für so einen mittelständischen Makler ist das was.
Ja.
Also worauf ich stehe, ist persönlicher Kontakt, keine Anonymität.
Ja. Was glaubst du, warum insbesondere die sehr Großen sich aus genau diesem Case zurückziehen?
Mhm.
Macht doch eigentlich, wenn man es mal rational betrachtet, gar keinen Sinn. Also, und man sollte doch eigentlich denken, je größer, desto eher kann ich es mir erlauben, noch diesen Service zu bieten. Oder ist einfach der Druck von anderen Richtungen so groß auf die Profite und ähnliches, dass man da dann als...
Oder du denkst das, ich glaube, das ist so, dass man da eher an die großen Tickets denkt.
Okay.
Also wirklich die großen Zahlen und dann rechnet einer wahrscheinlich durch, wie viele kleine Stücke muss ich machen.
Okay,
ja. Ja, und ich sehe das ein bisschen anders. Also es gibt ja Versicherer, die machen keine persönliche Betreuung unter einer Million Prämie.
Ja.
Ja, bei uns ist das so, kriegt jeder einen persönlichen Betreuer, wenn er 50.000 und mehr Prämie hat.
Ja.
Und halt, sag ich mal, mit uns so einen gewissen Wachstumscase aufmacht.
Ja? Ja.
Also ich meine, jeder, der, und aber auch die da drunter sind, wo ich sage, das sind Wachstumsmakler oder junge Makler. Warum sollen wir die nicht persönlich betreuen? Wenn die gerade so auf einem Entwicklungspfad sind, kriegen die auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit. Und das ist für mich dann auch der Differenzierungsmoment. Also ich finde das ganz gut, dass die Großen sagen, ich komme bei einer Million alle 5 Jahre mal vorbei. Also da haben wir eine ganz andere Chance dann am Ende des Tages. Ja?
Total,
und
Ja, und die das nicht haben, also die heute noch nicht die Million haben, das sind ja aber die in 10 Jahren wahrscheinlich die Millionen im Bestand haben.
Ich hoffe es mal, ja. Und dann halt am besten mit uns.
Genau. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, da strategisch ranzugehen.
Also es ist ein gutes Investment und ich denke mal, das ist der Differenzierungsmerkmal ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind jetzt schneller mit irgendwelchen Technologien, weil da überschlägt sich ja im Moment jemand.
Ja.
Ich bin eigentlich ein Fan für eine grundehrliche Basisarbeit.
Ja. Okay. Lass uns mal auf dieses Thema jungen oder neu startende Makler eingehen. Wie positioniert ihr euch oder wie wollt ihr euch generell gegenüber dieser Zielgruppe positionieren?
Tun wir es im Moment genug? Würde ich sagen, nein.
Mhm.
Aber wir haben auch schon vor 3 Jahren so die Idee geboren, dass wir Onboarder bei uns haben im regionalen Vertrieb. Und die Onboarder, die sollen sich genau um das Thema kümmern.
Ja.
Ich bin aber auch der Meinung, da müssen wir auch noch mal ein bisschen umsteuern und sagen, okay, also junge Menschen, also wenn es jetzt Wachstumsmakler können ja auch älter sein, ja, also gute Idee.
Ja, klar,
aber jetzt sagen wir mal, jetzt reden wir mal nur von dem etwas jüngeren Publikum, so 20 aufwärts, 25, erste Schritte in der Selbstständigkeit, gute Idee, steht für was als Makler, ja, und möchte gut betreut werden, ja, und dann schickst du da normalerweise nicht den 60-Jährigen hin,
ja,
sondern wäre eigentlich ganz cool, wenn er jemanden hätte, der so, sag ich mal, ähnlich,
ja,
in der Altersstufe ist und die beide gehen dann den Weg zusammen,
ja,
am besten über die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Weil ich glaube, diese Nachhaltigkeit und diese Langfristigkeit der Zusammenarbeit und auch diese Trampelpfade, die man dann zusammen entwickelt, die sind total wichtig.
Ja, ja klar, weil heute die großen Deals, die heute laufen, basieren ja in der Regel auch auf Beziehungsebenen zwischen Mitarbeitern beim Versicherer und Mitarbeitern oder Inhabern von großen Maklerhäusern.
Absolut.
Und irgendwann muss sowas ja auch mal wieder neu wachsen.
Genau.
Ne?
Das, ja, und das wird ja ein bisschen vergessen.
Genau.
Also ja, ich gebe dir da also absolut recht. Das ist so dieser Lebenszyklus des Maklers.
Ja.
Der ist total wichtig.
Ja.
Und jetzt kommen wir ja, und wenn man sich die letzten GDV-Daten anschaut, also die Welle nach hinten, also die Middle-Ager, ich gehöre leider auch, gehöre dazu,
ja.
Ne? Die sind dann irgendwann weg.
Ja.
Ja, und dann ist ja die Frage, wer macht das Geschäft zukünftig? Und es wird nicht so sein, dass alles aggregiert ist und es gibt nur noch die Großen. Kommen immer wieder welche nach, die eine gute Idee haben.
Ja.
Ich habe auch immer gesagt, dort, wo große Konstrukte entstehen, hast du auch immer wieder Spin-offs.
Ja,
hast du immer,
genau,
wieder Menschen, die,
ja,
die rausgehen und,
ja,
und eine Idee haben. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr guter Ansatz, um auch das Zukunftsgeschäft erfolgreich zu gestalten,
ja,
im Markt.
Ja, das glaube ich auch. Auf welchem Bereich liegt denn jetzt heute eurerseits der Fokus oder vielleicht auch jetzt an den Zuhörer, an den Makler gerichtet, was sind so die Fokusprodukte, wo ihr sagt, da sind wir zum einen vielleicht schon am Start, aber zum anderen auch besonders stark und da kommen wir jetzt demnächst mit wieder oder die bestehenden Produkte sind auch sehr stark. Was sind da so die Themen, bei denen man euch auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte?
Also ich habe ja das große Glück, dass das Produktmanagement bei mir hängt.
Ja.
Und das Produktmanagement ist so der Gatekeeper für das Haus.
Ja.
Ja, also das ist dann der Vermittler für die Sparte. Aktuariat ist natürlich auch immer dabei.
Ja.
Und aber auch für den Vertrieb. Und die müssen zusammen ein gutes Produkt in den Markt bringen. Und unsere, ja, Maßgabe, wenn wir Produkte in den Markt bringen, es muss immer ein Top-Rating haben. Ja, also da,
ja,
gibt es ja diese Rating-Formate.
Ja.
Ich mache jetzt keine Fremdwerbung, aber wir gucken immer, dass wir das beste Rating haben.
Ja.
Also dass wir in den Punkten in der absolut oberen Range sind. Immer unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten.
Ja.
Also wir werden nie der Billigheimer sein, das sind wir,
ja,
nicht. Aber wir wollen ein Top-Produkt für die Kunden in den Markt bringen.
Ja.
Ja? Und in dem Zusammenhang, wie definiere ich uns? Ich definiere uns als Kernspartenversicherer.
Mhm.
Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind gut in der Betriebshaftpflicht mit sehr guten Kapazitäten. Wir haben Kapazitäten im Industriegeschäft, im Gewerbe sind wir sehr breit unterwegs. Transport, TV gehören wir zu den größten Versicherern inzwischen, mhm, durch auch das Zusammengehen.
Ja.
Im Privaten machen wir auch diese kompletten Kernsparten. Ne? Wohngebäude jetzt mit neuen Tarif.
Okay.
Im Juli rausgekommen, ganz frisch, vor 2 Wochen. Hausrat, Privathaftpflicht, Unfall top. Ne? Also das Goldprodukt wird immer noch rauf und runter gelobt, obwohl wir damit jetzt auch schon wieder 3 Jahre im Markt sind. Kfz nicht zu vergessen.
Ja.
Ja. Aber das sind halt die Kernsparten,
ja,
und wir nennen das Fokusstrategie.
Okay.
Da wollen wir richtig gut sein. Da,
ja,
wollen wir einen guten Service bieten. Da wollen wir, dass wenn da was ist, dass wir das schnell erledigen.
Ja.
Und wir arbeiten, wenn dann mal Peaks sind, das kannst du nie ausschließen. Also hast du Elementargefahren,
ja,
Verwirklichung, ja, eine Überschwemmung, dann hast du immer Peaks,
ja,
in der Verarbeitung. Aber wir arbeiten immer richtig stark dagegen. Und was wir nicht machen, und das, solange ich Vertrieb für Helvetia mache, hoffe ich, dass das auch so bleibt, wir werden halt nicht nur des Umsatzwillen irgendwelche neuen Produkte in den Markt bringen,
mhm,
und merken dann nach 3 Jahren, okay, klappt nicht, gehen wir wieder raus.
Ja.
Ja? Jetzt haben wir durch Helvetia Alt auch Zielgruppengeschäft dazu bekommen,
mhm,
also neben den Kernsparten, die Helvetia auch gemacht hat. Helvetia und Baloise Alt haben jetzt zusammen auch die Möglichkeit, dann vermögende Kunden ordentlich abzusichern. Kunstversicherung, Classic-Car,
okay,
also alles, was eigentlich die meisten Versicherer nicht machen. Also da sind wir schon sehr spezialisiert unterwegs, haben ein großes Wassersportportfolio, also alles, was der vermögende Kunde eigentlich so braucht, ne, das wird da geboten. Und auch eine große Zielgruppe ist das Autohausgeschäft, da sind wir Marktführer.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Also ein Portfolio über 100 Millionen, das hat keiner sonst in Deutschland. Ja.
Und ihr seid aber ja nicht die in den Autohäusern sitzen, ne? Also das,
ja, gibt es andere, genau. Aber wir machen da sehr, sehr breit das Geschäft und haben da das größte Portfolio im Markt.
Wie ist das entstanden?
Das durch die also auch Helvetia hatte eine super Fokusstrategie. Also ich meine, ich mag das total gern. Du musst halt wissen, wofür du stehst, und die haben das über die Jahrzehnte ausgebaut und haben sich als Marke etabliert. Wo andere dann vielleicht so ein bisschen gestolpert sind, haben die weitergemacht.
Krass.
Ja.
Ja. Und du hast eben gesagt, in den Fokussparten, da wollt ihr, was das Service-Level angeht, auch wirklich hoch, High-End sein sozusagen. Versuch mal zu beschreiben, was bedeutet das für dich? Also wenn, wie muss man sich das vorstellen? Welche Maßnahmen, welche Schnittstellen wollt ihr da an die Rampe stellen?
Also in dem Zusammenhang rede ich noch nicht über KI.
Ja,
also,
okay, ja.
Die Diskussion könnte ja sein, KI löst ja alles und wir brauchen ja nicht mehr viele Mitarbeiter.
Ja.
Nee, wir sehen das ganz anders. Also erstens mal, wir investieren ins Kundenmanagement, also wenn dann irgendwie Bestandsanfragen sind, im Schadenbereich, das muss fluppen.
Ja.
Ja, und gerade diese zentralen Einheiten, die müssen richtig gut aufgestellt sein. Und was wir natürlich jetzt auch machen, ist natürlich diese KI-Funktionen, um schneller zu agieren und vielleicht einfache Vorgänge dann eben schneller abzuwickeln, dass man solche KI-Funktionen hat.
Mhm.
Ja, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran. Woran scheitern die meisten Versicherer im Moment? Die KI bringst du nicht ins Verwaltungsprogramm rein.
Ja.
Und bei uns das Gute ist, wir haben jetzt, also nachdem wir alle Privatsparten da drauf haben, ist das so, dass sobald die Bestände migriert sind, können wir KI durchgängig über Guidewire spielen. Also das wird dann nochmal den nächsten Level erreichen.
Ja. Ja.
So, das ist so die Verarbeitungsebene. Und das andere ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die persönliche Betreuung. Ja, die persönliche Betreuung, die Schnelligkeit, die schnelle Rückmeldung, einfache Vorgänge wirklich auch einfach schnell erledigen.
Ja.
Und was auch mein Anspruch ist, also wenn der Markt Normen bietet, dann macht die. Ja, also da kommen wir natürlich in die Bipro-Welt gerade rein, weil ich hoffe auch, dass der Markt, sag ich mal, an diesen Normen weiterarbeitet, weil die sind gut für den Makler.
Ja.
Wie soll er sonst seine Verarbeitung sicherstellen? Also ich meine, ich höre immer wieder, erstens, ich kann mich nicht mehr um Vertrieb kümmern, weil Administration ist zu groß.
Ja.
Zweitens, ich erwische niemanden mehr bei den Versicherern. Und ich habe auch schon Stories gehört, dass bestimmte Makler ihr Geschäft verkauft haben, weil die sagen, ja, ich komme hier nirgendwo mehr durch. Das macht keinen Sinn mehr.
Ja.
Und das finde ich sehr schade. Das finde ich einen sehr bedenkenswerten Trend, wo ich einfach sage, hey, da können wir dagegen steuern. Also wir sind da.
Ja, ja, das ist cool. Und gerade für jüngere Makler, die ja typischerweise eher erstmal in den Leben-Biometrie-Sparten starten, weil es natürlich vom Cashflow her auch erstmal schneller in Größenordnung vorzustoßen ist als über Sachgeschäft, ist ja logisch. Es sei denn, man hat natürlich gleich die großen Tickets, aber ja, wer hat das schon?
Kommt, also wenn das du als, ist Lebenszyklus,
genau, sondern
wieder beim Lebenszyklus. Ne?
Genau, ja. Und da finde ich es halt auch gut, wenn man sich dann eben auf dieses neue Klientel, was dann nachwächst, als Versicherer irgendwie einstellt und sich nicht darauf ausruht oder wie auch immer sozusagen, die High Potentials, die jetzt jung nachkommen, die münden nachher in irgendwelchen von unseren großen Anbindungen, die wir schon haben. Mhm. Na, so warten wir, sitzen wir das aus, bis sie denn da sind oder so. Das macht ja aus meiner Sicht keinen Sinn.
Also ich denke mal, das ist ein Sowohl als auch. Ja. Also es kann ja sein, dass sie in großen Konstrukten, sage ich mal, am Ende des Tages da sind. Aber deswegen muss man ja trotzdem als Versicherer bekannt sein.
Ja.
Und deswegen, ich denke mal, beides muss möglich sein. Und da kommt jetzt klar, da muss ich natürlich auch mal die Werbetrommel. Also ich meine, du hast gesagt, die Jungen, die gehen dann eher erstmal auf Biometrie und Vorrente. Ich meine, die neue Helvetia bietet das wunderbar.
Ja.
Und neben natürlich Vererben und Verschenken ist natürlich, sag ich mal, der Fokus Biometrie und Vorrente mit Best Invest sehr, sehr gut im Markt platziert.
Ja. Du warst nun selber viele Jahre Makler oder hast in Maklern gearbeitet. Wie lange war das insgesamt?
21 Jahre.
21 Jahre, okay. Mhm. Aber immer Industrie, ne?
Oder? Immer Industrie, also Gewerbe bis Industrie, genau.
Ja, okay.
Das war so mein Home-Turf.
Ja.
Und die haben mich alle gefragt, warum gehst du da jetzt raus?
Ja, legitime Frage. Ja. Aber gut, es gibt ja auch andere Wege. Würdest du sagen, dass das ein Feld ist, also jetzt Industrie glaube ich eher nicht, aber Gewerbe zum Beispiel, wäre das, also würdest du einem jungen Makler, der heute im Markt startet, du hast eben ja auch Spin-offs erwähnt, ja, man hat vielleicht seine Ausbildung und seine ersten Berufserfahrungen gesammelt, in wo auch immer. Würdest du jemandem raten, heute in diesem Bereich eine neue Existenzgründung zu wagen oder eher nicht? Was würdest du so jemandem raten?
Also ich würde mich auf den Lebenbereich konzentrieren, genauso wie auf den Sachbereich. Mhm. Ja, also wenn Leben der Einstieg ist, dann muss er ja mit Cross-Selling weitermachen.
Ja.
Jeder braucht eine Privathaftpflicht, jeder braucht eine Hausrat. Unfall ist die beste Alternative, um wirklich Lebensarbeitszeit abzusichern, wenn man einen Unfall hat.
Ja.
Also das sind schon alles Top-Produkte. Ja?
Ja.
Also ich denke mal, dieses Cross-Selling.
Aber schon mal.
Ja?
Finde ich einen super spannenden Aspekt, weil in dieser Jungmakler, neu dynamisch Makler-Bubble ist ja aktuell eher der Trend zu erkennen, dass man sagt oder gesagt bekommt, fokussiere dich auf eine Zielgruppe und mach dich darin stark. Das mündet darin, dass du Zielgruppenkonzepte siehst. Ich mach BU für Zielgruppe X. Mhm. Ich bin der PKV-Experte für ich bin so, also dass ein Produkt oder eine Personensparte irgendwie sich gesucht wird und darauf wird sich gestürzt und Cross-Selling wird nahezu ignoriert.
Mhm.
Und ich persönlich sehe das als gefährlich. Also ich beäuge das schon immer kritisch, diese spitze Positionierung. Das kann natürlich ein Erfolgsweg sein, aber um ein echtes Unternehmen aufzubauen, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Und wenn man mal hinter die Größen oder die bekannten Maklerhäuser guckt, die jetzt im Personengeschäft unterwegs sind, am Ende machen sie dann eigentlich doch alles.
Mhm.
Aber der junge Neustarter lässt sich so ein bisschen von dieser Metabotschaft leiten, fokussiere dich auf eins und lässt dann auch wirklich alles andere liegen. Und ich glaube, dass das nicht...
Also das wäre ja dann, also ich meine, das ist ein super Aspekt im Übrigen. Also das wäre ja eine Spartenspezialisierung. Ne? Also ich mache nur BU.
Genau.
Für eine bestimmte Berufsgruppe.
Ja.
Kann sich rentieren. Ja, wenn du das gut machst und wenn du eine gute digitale Strecke hast, nebst hybrider Beratung, warum nicht? Aber ich sehe das genauso wie du. Also wenn ich ein Geschäft aufbauen würde heute, dann würde ich gucken, dass ich mich vielleicht auf eine Kundengruppe spezialisiere. Also was ich schon auch als Vertriebler festgestellt habe, du kannst nicht jeden Tag einen neuen Hut aufsetzen.
Ja.
Ja, da bist du... Bist du einmal der Spezialist für Ärzte, dann bist du der Spezialist für Bauhandwerk.
Ja,
ja. Und irgendwie passt das nicht zusammen.
Ja.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass man in Zielgruppen erfolgreich unterwegs ist. Aber dann würde ich immer das volle Programm anbieten. Also volles Cross-Selling. Also jeder braucht eben betriebliche Altersvorsorge, Risikoleben, was auch immer, welcher Lebensabschnitt das dann eben ist. Und das flankiert mit Cross-Selling im Sachbereich. Ne?
Ja.
Und jetzt aber trotzdem nochmal zu dem Gewerbethema.
Genau,
also ich bin natürlich ein großer Fan für Gewerbe.
Ja.
Und wenn man sieht, wie viele Gewerbeunternehmen hier in Deutschland unterwegs sind, wie viel Mittelstand in Deutschland unterwegs ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und die alle haben, je nachdem, einen guten Bedarf, gut beraten zu werden. Würde ich mich ausschließlich auf Gewerbe konzentrieren, wenn ich anfange? Wahrscheinlich eher nicht. Du kommst eher so aus dem privaten Umfeld mit Empfehlungen, lernst dann Unternehmer kennen, fängst dann an, in diese Bubble reinzukommen. Ich glaube schon, da musst du ein paar Meter laufen.
Ja und an dem Gewerbegeschäft hängt ja nicht unmittelbar, aber mittelbar auch Personengeschäft dran.
Absolut.
Weil in dem Moment, wo du jetzt, wenn du ein Geschäftsführer bist und ich mache dir deine Betriebshaftpflicht, ich mache dir eine Cyber, eine DNO, was auch immer, ja, was ist mit deiner persönlichen Altersvorsorge, was mit deiner privaten Krankenversicherung, was ist mit deinem Vermögensaufbau? Genau. Also da hängt ja immer so viel miteinander zusammen und ich bin da der Meinung, man kann das als Generalist sozusagen darstellen.
Definitiv. Ja. Und da und das, was du nicht kannst, verkauf es nicht. Also du kannst so eine generelle Geschichte. Ja. Es gibt ja Partnerschaften, Kooperationen. Ja? Kannst du noch einen zweiten Makler mit reinnehmen. Ja. Läufst du als Team. Ich denke mal, da hast du die volle Spielweise. Ich denke, im Vertrieb muss man schon wissen, was man verkauft am Ende des Tages.
Ja, gut, aber man muss. Ja.
Das wollte ich noch ergänzen. Da entstehen Freundschaften.
Ja.
Also gerade wenn man lange mit Kunden zusammenarbeitet, wirklich alles für die macht, das sind absolut Freundschaften, die da entstehen. Also jedenfalls gute Bekanntschaften und das macht es dann auch irgendwie aus. Ne?
Ja, total. Ja, total. Und ich finde aber, sowohl als junger Makler als auch Versicherer, sollte ein gegenseitiges, wie soll ich das beschreiben, ein Anerkennen dafür da sein oder ein Verständnis dafür da sein, dass man auch in was reinwachsen darf. Ne? So, und da sehe ich so ein bisschen auch die Rolle von einer guten Maklerbetreuung, dass man eben auch Maklern eine Chance gibt, sich neue Bereiche zu erschließen.
Ja.
Und das als Partner eben mit unterstützt und nicht einfach nur irgendwas hinrotzt. Es kommt eine Anfrage, die man vielleicht als Versicherer, eigentlich ist die Anfrage aus meiner Sicht nicht vollständig, aber gut, wenn er das so nur will, dann kriegt er das auch nur so. Dann erwarte ich von einem Versicherer zu sagen, Moment mal, du hast mir das und das angefragt, kann es sein, dass? Ne? So, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, stimmt, dann lass uns das bitte so machen, dass man eben gegenüber dem Kunden, wie du vorhin sagtest, ne, gemeinsam die beste Lösung findet.
Absolut.
Und nicht nur so dieser dumme Dienstleister ist, der eine Bestellung empfängt und sie exakt so liefert, wie man es macht. Ne?
Also Hochnäsigkeit ist da nicht angesagt. Partnerschaft ist angesagt.
Ja.
Und wenn jemand halt die ersten Meter geht und man weiß das, warum nicht einfach auch unterstützen? Ja, aber ich glaube, da brauchst du die richtigen Leute, die dann auch das Gehen haben und auch den Glauben, dass man es dann eben nach vorne gut macht.
Ja, genau. Und du hattest eben noch gesagt, Partnerschaften mit anderen Maklern, aber ich sehe auch das Thema Mitarbeiter. Ne? Also warum nicht über eigene Mitarbeiter wachsen,
auch so,
die man halt einfach ausbildet, beziehungsweise die ersten holt man sich wahrscheinlich eher ausgebildet fertig ins Haus rein, aber kann ja auch eine Lösung sein. Ne?
Das ist eine absolute Professionalisierung. Also wenn ein Maklerunternehmen dann sagt, ich stelle mich entsprechend auf, also ich hab einen Bereich Operations, also das heißt Schaden, sonstige administrative Tätigkeiten. Und dann habe ich eine Spezialisierung. Der eine ist der Sachspezialist für Firmenkunden,
der andere
macht eben eher Privatkundengeschäft. Ne? Also da ist schon auch eine Differenzierung dabei. Dann hast du den BAV-Spezialisten. Also das macht dann schon Sinn. Aber ist natürlich Investment, brauchst du Portfolio für. Und geht halt dann auch wieder über die Lebensphase. Ne?
Ja, richtig. Ja. Und wahrscheinlich, wenn man dann das Thema Cross-Selling vernünftig denkt, ist es dadurch einfacher, weil du wiederkehrende Einnahmen generierst und so weiter. Zumindest, also machst du ja im Nebengeschäft auch ein bisschen, aber halt im Sachbereich natürlich deutlich schneller.
Ja, ich habe letzte Woche saß ich mit einem zusammen, der hat alleine angefangen, kam eher so aus dem Investmentbereich, Bankenwelt und hat jetzt 20 Leute, klar strukturiert, erfolgreich.
Ja.
Und er hat gesagt, die ersten Jahre waren echt hartes Brot. Investmentzeit, also wird ja immer so dargestellt, als wenn das alles so einfach wäre.
Ja, genau.
Nee, du musst natürlich schon deine Kundenbasis aufbauen.
Ja.
Du musst dich als Marke aufbauen.
Ja.
Und wenn du das aber dann bist, so eine regionale Marke oder eine Marke für eine Branche, super.
Ja,
top.
Genau. Welcher Vertriebsweg wird aus deiner Sicht bei euch die nächsten 5 Jahre die größere Rolle spielen? Also wer wird sich stärker entwickeln? Du hast ja diese 3-4 Säulen.
Es wäre falsch zu sagen, also da zu differenzieren. Also wir wollen natürlich in beiden Bereichen wachsen, also einmal Maklervertrieb, einmal Ausschließlichkeit. durch die Gegebenheiten der Portfolien und auch der, sage ich mal, Dynamik im Markt wird natürlich der Maklervertrieb mehr wachsen.
Ja.
Aber das vertut sich nichts. Also ich bin großer Fan von 4 stabilen Säulen, die sich entsprechend weiterentwickeln. Und was mir sehr wichtig ist, und das ist so dieser gesamtvertriebliche Aspekt, wir müssen Zukunftsfähigkeit erreichen.
Ja.
Also so wie wir es heute machen, werden wir es in 5 Jahren nicht mehr machen.
Ja.
Wir müssen uns weiterentwickeln. Wir müssen uns entsprechend der Technisierung und auch den Ansprüchen von den Vertriebspartnern dann weiterentwickeln.
Ja.
Also von daher keine klare Aussage, sondern alle 4 ja. Säulen werden wichtig sein und aber werden unterschiedlich wahrscheinlich auch wachsen.
Ja. Und alle basieren ein Stück weit auf dem Thema Kotagen, Provisionen etc. Wie stehst du zu den immer wieder aufploppenden Kritiken, politischen Aktivitäten hinsichtlich Provisionsverboten und sonstigen?
Also ich glaube, die Diskussion wird immer wieder aufwachen.
Ja. Ja,
und ich glaube, da ist es wichtig für uns als Branche, Sinn und Verstand walten zu lassen. Und am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass so wie wir das haben, also ich meine, unser Versicherungswesen ist schon cool.
Ja?
Ja. Also wir haben wirklich eine super Branche.
Ja.
Und das müssen wir auch ein Stück weit verteidigen.
Ja.
Und dann müssen wir halt auch mit ein bisschen, sage ich mal, vielleicht auch Demut manchmal rangehen und nicht nochmal 3% mehr fordern und hier noch ein bisschen Schnaps drauf und da noch. Weil ich würde mal sagen, die Kontrollbehörden, die gucken schon drauf, ob der Kunde noch im Fokus steht
ja.
und ob der Kunde dann auch das bekommt, wofür er bezahlt.
Mhm.
Und da sollten wir schon drauf gucken, als erstes und zentral steht der Kunde und jeder soll gut verdienen, keine Frage.
Ja, ja.
Aber wir müssen Maß und Sinn walten lassen.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und das finde ich gut, dass du das so siehst. Ja, ich glaube, das war ein ziemlich guter Einblick mal in deine Welt, wie du den Markt siehst, wie dein Job aussieht, was du so machst und wo ihr hin wollt, vor allem auch. Jetzt, weil es ist ja immer noch, also ihr kommt ja jetzt quasi raus aus dem Fusions.
Mit Schwung.
Genau, mit Schwung raus.
Ja, wir geben richtig Gas.
Und ja, schöner Aufruf. Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Hey, danke dir.
Sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.